Der Vers, über den ich heute predigen möchte, steht in Markus 1, Vers 17. Dort heißt es: Und Jesus sprach zu ihnen: Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus gibt hier seinen Jüngern und ich denke damit auch uns den Auftrag, ihm nachzufolgen. Und mit diesem Auftrag nennt er gleich, welches Ziel damit verbunden ist, nämlich Menschen zu fischen. Wir wollen eins nach dem anderen anschauen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ich habe dafür eine Illustration mitgebracht. Wenn ein Vater seiner 12-jährigen Tochter sagt, räum dein Zimmer auf, dann weiß sie, was sie zu tun hat. Sie wird nicht nach 2 Stunden wiederkommen und sagen, Papa, ich habe mir genau gemerkt, was du gesagt hast. Du hast gesagt, räum dein Zimmer auf. Und ich kann das sogar auf Griechisch. Und es wird noch besser. Ich treffe mich jetzt jede Woche mit meinen Freundinnen und wir reden darüber, wie es aussehen würde, wenn wir unser Zimmer aufräumen würden. Nichts davon würde einen Vater zufriedenstellen. Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, die Bibel sagt, dass sich viele Christen genauso Jesus gegenüber verhalten und hoffen, damit durchzukommen. Matthäus 7, Vers 21 ist ein ziemlich beunruhigender Bibelvers. Da heißt es, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Diese Stelle redet von vielen, vielen Menschen, die denken, dass sie Christen sind und zu Jesus gehören. Aber das, was in der Bibel steht und das, was sie sonntags im Gottesdienst hören, das setzen sie nicht um in ihrem Leben. Und sie leben doch eigentlich nach ihrem eigenen Willen und ihrem eigenen Programm. Zu diesen Menschen wird Jesus später sagen, ich kenne dich nicht. Was mich an Jesus erstaunt, er hat immer so klar geredet. Jesus hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. An einer anderen Stelle hat er die Leute, die ihm zugehört haben, hat er zu denen gesagt, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Daraufhin hat er die Geschichte von 2 Leuten erzählt, die jeweils ein Haus gebaut haben. Der eine hat sein Haus auf Sand gebaut und der andere sein Haus auf Stein. Als ein Sturm gekommen ist, ist das Haus aus Sand zusammengebrochen. Das Haus, was auf Sand gebaut war. Das Haus, was auf Stein gebaut war, ist stehen geblieben. Und Jesus vergleicht die Menschen, die das hören, was er sagt, aber nicht umsetzen, mit dem Mann, der sein Haus auf Sand baut. So ein Leben wird vor Gott nicht bestehen. Ich will nicht am Ende meines Lebens vor Gott stehen und von ihm hören, ich kenne dich nicht, geh mir aus den Augen. Jesus nachfolgen ist, denke ich, in der Bibel ganz klar definiert. Jesus nachzufolgen bedeutet, das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir nicht seine Nachfolger und gehören nicht zu ihm. Dann kennt er uns nicht, wie wir eben gehört haben. Und ich denke, das ist auch die Aussage vom Jakobusbrief. Im Jakobusbrief geht es immer wieder darum, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Nachfolge ohne Lebensveränderung ist nicht möglich. Und an dieser Stelle muss ich, glaube ich, eins ganz klar machen. Ich rede hier nicht davon, dass wir gute Werke tun müssen, um bei Gott Punkte zu bekommen, um dann gerettet zu werden. Darum geht es ganz und gar nicht. Egal, wie gut wir versuchen zu leben, es wird uns niemals Rettung bringen, weil wir uns das nicht verdienen können. Unsere Rettung, das wissen wir, ist allein dadurch möglich, dass Jesus am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdienen. Und wir dadurch Vergebung bekommen können. Ich will versuchen, meinen Punkt nochmal anders zu illustrieren. Würde ich erzählen, ich bin zu spät, weil auf dem Weg hierher hatte mein Auto einen Platten. Beim Reparieren von dem Platten bin ich leider auf die Straße getreten und ein Laster hat mich mit 100 km/h überrollt. Deshalb bin ich zu spät. Würde ich das erzählen, wüsste jeder, dass ich lüge. Weil wenn mich ein Laster überrollt, dann würde ich anders aussehen. Und dann wäre ich wahrscheinlich nicht nur ein bisschen zu spät. Jesus nachzufolgen, ist wie von einem Laster überrollt zu werden. Das verändert unser Leben. Wenn wir sagen, wir folgen diesem unglaublichen Gott nach, der alles gemacht hat, dann wird sich das in unserem Leben spiegeln. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das ist einfach zu groß und zu wunderbar, als dass es keinen Einfluss auf unser Leben hat, wenn wir das verstehen. In dem Moment, als ich das damals das erste Mal verstanden hatte, dass Jesus aus Liebe zu mir am Kreuz gestorben ist, da bin ich weinend zusammengebrochen und habe ihm gesagt, dass er mein ganzes Leben haben kann. Wenn er das für mich getan hat, dann gehört ihm dafür mein Leben und er kann damit tun, was er will. Und diese Zusage habe ich nicht zurückgenommen. Mein Leben gehört ihm. Das bedeutet, er kann mich schicken dahin, wo er will. Er kann mich krank machen, wenn er will. Oder er kann auch mich oder andere Leute in meiner Familie zu sich heimrufen. Das ist okay, weil er ist mein Meister. Ich bin sein Nachfolger. Aus Liebe heraus habe ich ihm mein Leben gegeben. Aus Liebe heraus folge ich ihm nach. Aus Liebe heraus will ich seinen Willen tun. Und genau diese Liebe zu Gott motiviert mich, herauszufinden, was sein Wille ist. Was ist Gottes Wille? Weil ich will ihm Freude bereiten, ich will seinen Willen tun. Und genau das ist, was auch der erste Johannesbrief sagt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3, heißt es, Gott zu lieben, heißt seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Ich zeige Gott meine Liebe, indem ich seine Gebote befolge. Und manchmal ist das schwer, es ist nicht immer so ganz leicht, aber meistens ist es nicht schwer, weil ich weiß, dass seine Gebote zu meinem Besten sind und mich und meine Familie vor viel Unheil beschützen. Und genau das ist ja auch ein Stück weit das Thema dieser Gebetswoche. Buße. Buße bedeutet Umkehr. Eine Umkehr in der Art und Weise, wie wir leben, denken und reden. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen und nicht nur vom Hören sagen, dann bewirkt das in uns eine Umkehr in unserem Leben, in der Art und Weise, wie wir leben. Unser Leben wird sich ändern und ist nicht aus Druck heraus motiviert, sondern aus Liebe heraus motiviert. Aber um Gottes Gebote befolgen zu können, müssen wir wissen, was seine Gebote und Pläne für diese Welt und für uns Menschen sind. Jesus hat uns über 150 Gebote gegeben, habe ich gehört. Das ist eine ganz schöne Menge, aber um das ein bisschen übersichtlicher zu haben, haben Menschen diese Gebote in 7 Gebote zusammengefasst. 7 Gebote, die man sich merken kann. Und diese 7 Gebote von Jesus, die alle anderen Gebote zusammenfassen, sind folgende. Der erste ist Buße tun, die Lebensweise verändern, Jesus anpassen. Das zweite ist, sich taufen lassen, diesen Neuanfang mit Jesus vor der Welt klar zu machen. Ab jetzt gehöre ich zu Jesus. Das dritte, das Feiern des Abendmahls, sich erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Das vierte, Liebe in all seinen Facetten. Gott lieben, den Nächsten lieben, dies umfasst auch einander vergeben. Wenn ich meinen Mitmenschen liebe, dann beklaue ich ihn nicht, dann bringe ich ihn nicht um. Das gehört alles zu Liebe. Das fünfte ist beten. Jesus hat uns aufgetragen zu beten. Das sechste ist geben. Den Reichtum, mit dem wir gesegnet sind, weitergeben. Besitz ist immer auch Verantwortung. Und das siebte Gebot ist zu gehen und Jünger zu machen. Und ich glaube, dieses 7. Gebot ist grundlegend wichtig. Jedes Gebot hier hat seine Berechtigung und Wichtigkeit. Wir haben jetzt schon darüber geredet, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres kurzen Predigtverses. Der zweite Teil war Menschenfischer sein. Oder auch anders formuliert wie hier in Gebot Nummer 7, zu gehen und zu Jüngern zu machen. ich wage zu behaupten, dass dieses Gebot vielleicht sogar das Gebot ist, welches am meisten vernachlässigt wird, obwohl es unser Kernauftrag ist. Jesus hat am Anfang seines Dienstes eine ganz klare Ansage gemacht. Er hat gesagt, kommt, folget mir nach, mein Ziel ist es, euch zu Menschenfischern zu machen. Und am Ende hat er gesagt, kurz bevor er zurück in den Himmel gegangen ist, geht und mache zu Jüngern alle Völker. Und in den 3 Jahren zwischendrin hat er seinen Leuten gezeigt, wie das geht, wie dieses Jüngermachen geht. Ich finde, viel klarer kann Jesus gar nicht sein. Unser Auftrag als Nachfolger Jesu ist es, Jünger zu machen. Das bedeutet, Menschen die gute Botschaft zu erzählen, ihnen Jesus bekannt zu machen, sie zu Jesus hinzuleben, hinzulieben, Leben mit ihnen teilen und sie zu lehren, das zu halten, was Gott uns befohlen hat. Und jeder, der die Bibel aufmerksam liest, wird das immer und immer wieder in der Bibel finden. Ich liebe es, so von 1. Mose bis zur Offenbarung durch die Bibel zu gehen und da Bibelverse so zu lesen zu diesem Thema. Aber aufgrund der Zeit will ich nur ein paar heute herauspicken aus dem Neuen Testament. Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18. Gott spricht dazu Paulus. Ich will dich behüten vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von mir wissen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben, und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Dieser Vers zeigt ganz klar Gottes Herz für die Menschen, die nichts von ihm wissen. Es ist Gottes Wille, dass seine Gemeinde zu diesen Menschen geht und ihnen von ihm erzählt, damit sie aus der Finsternis ans Licht kommen. 1. Korinther 9, Vers 16. Denn wehe, denn wenn ich das Evangelium predige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Paulus sagt, er ist verpflichtet, das Evangelium zu predigen. Ich vergleiche es gerne damit, wenn ich ein Heilmittel für Krebs gefunden hätte, es aber für mich behalten würde, dann würde zu Recht mich jeder als grausam verurteilen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Unzählige Menschen dieser Welt sind infiziert mit dem Virus Sünde und gehen auf eine Ewigkeit ohne Gott zu. Wie können wir diese Menschen lieben und uns ihre Freunde nennen, wenn wir ihnen das Heilmittel für ihre größte Krankheit vorenthalten? Das passt einfach nicht. 2. Korinther 5, Vers 20. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Wir sind die Botschafter Christi. Wenn wir als Nachfolger Jesu dieser Welt nicht von Jesus erzählen, wird es niemand tun, wie wir in der Schriftlesung gehört haben. Wie sollen sie hören, wenn da niemand ist, der erzählt? Da möchte ich in einem Nebensatz ergänzen, weil wir als Gemeinde Christi das nicht als erste Priorität hatten die letzten 2000 Jahre, denke ich, ist es bis heute so, dass 1/3 der Weltbevölkerung, 2 Milliarden Menschen bis heute noch nichts von Jesus gehört haben und von dem Evangelium abgeschnitten sind. Wir sind seine Botschafter. Jakobus 5, Vers 20. Ihr müsst nämlich wissen, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem sicheren Verderben gerettet. Denn Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Judas 1, Vers 23 macht es ganz drastisch. Helft ihnen und reißt sie aus den Flammen des Gerichts. Und einer meiner persönlichen Lieblingsverse, Römer 1, Vers 5. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Ich liebe diesen Vers. Viel klarer geht es gar nicht. Es ist unser Vorrecht und unser Amt, von Jesus zu erzählen, hier in Deutschland, aber auch bis an die Enden der Erde. Und als letzter Vers, 1. Timotheus 2, Vers 4, dort steht, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott versteckt seinen Willen nicht. Sein Wille ist, denke ich, ohne Problem für jeden, der lesen kann, in der Bibel zu finden. Ich finde, die Bibel ist klar. Gottes Ziel ist, eine verlorene Welt zu sich zurückzuziehen, eine Welt, die sich von ihm abgewendet hat, wieder unter seine Herrschaft zu bekommen. Und das tut er durch uns, seine Gemeinde. Wir sind sein Leib hier auf Erden. Salz und Licht, wie wir heute schon gehört haben. Seine Hände und Füße. Wir sind seine Botschafter. Und wenn wir nicht gehen und von ihm erzählen, dann werden die Menschen nicht von Jesus hören und ohne Rettung und Hoffnung sterben. Und die Art und Weise, wie das passieren soll, hat Jesus uns vorgelebt. Jünger machen Jünger, die Jünger machen, die Jünger machen. Dieses Prinzip finden wir in 2. Timotheus 2, Vers 2. Dort steht, was du, das sagt Paulus zu Timotheus, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Hier ist die Rede von 4 Generationen. Paulus hat Timotheus als seinen Jünger angeleitet und Timotheus sollte es an andere weitergeben, die es wiederum an andere weitergeben. Das ist die Idee von Jüngerschaft. Jünger, die keine Frucht bringen. Ich denke, das ist ein Konzept, was dem Neuen Testament fremd ist. In Johannes 15 vergleicht Jesus seine Nachfolger mit Reben an einem Weinstock. Er sagt dort, dass er jede Rebe, die Frucht bringt, beschneidet, damit sie noch mehr Frucht bringt. Aber die Reben, die keine Frucht bringen, die schneidet er ab und verbrennt sie. Auch hier derselbe Gedanke. Jünger Jesu bringen Frucht. Oder anders gesagt, machen Jünger. In Johannes 17 betet Jesus eine Art letztes Gebet für seine Jünger, bevor er gekreuzigt wird. In diesem Gebet betet er, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihre Worte an mich glauben werden. Jesus betet für die Jünger, die seine Jünger machen werden. Nachfolger Jesu sein ist Jünger sein und Jünger sein bedeutet, Jünger zu machen. Kleiner Zungenbrecher, ein Jünger ohne Jünger ist kein Jünger. Ein Jünger ohne Jünger ist laut Matthäus 5 Salz, welches nutzlos geworden ist und deshalb weggeworfen wird und zertreten wird. Jünger machen ist nicht nur die Aufgabe von unseren Pfarrern, denke ich, und dem Kirchenvorstand. So wie ich Epheser 4 verstehe, es wurde heute schon mal angesprochen, ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, jedes einzelne Gemeindemitglied zu befähigen, für den Dienst Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Der Gottesdienst ist nicht primär da, um uns zu ermutigen und zu trösten, sondern um uns auszurüsten und vorzubereiten und dann zurück in den Alltag zu gehen und dort Menschen für Jesus zu gewinnen. Was bedeutet es nun konkret, Jünger zu machen? Wie kann das aussehen und was gehört alles dazu? Der Term Jünger machen umfasst meiner Meinung nach sehr viel. Meine persönliche Definition wäre, zu Jüngern machen gehört jede Tätigkeit, die dazu beiträgt, dass Menschen Jesus kennen und lieben lernen und anfangen, ihm nachzufolgen, hier in Deutschland, aber auch bis an die Enden der Erde. Ich will ein bisschen aus meinem eigenen Leben erzählen, um zu zeigen, dass ich nicht von Theorie rede, sondern dass ich das auch selber in meinem Leben umsetze. Die letzte Person, die Miriam, meine Frau, und ich zu Jesus führen durften, haben wir kennengelernt, als sie weinend in einem Einkaufszentrum saß. Wir haben sie angesprochen und uns ihre Geschichte angehört. Viele Treffen sind daraus gefolgt. Wir haben sie zu uns nach Hause eingeladen, mit ihr gegessen. Wir hatten die Chance, ihr von Gott zu erzählen, haben mit ihr ihr Leben, unser Leben geteilt. Wir haben ihr weil die Frau einen russischen Hintergrund hatte, wir haben ihr eine russische Bibel besorgt, damit sie die Bibel in ihrer Mutter, in ihrer Herzenssprache lesen konnte und haben sie ermutigt, darin zu lesen. Wir haben regelmäßig angefangen, für diese Frau zu beten und jede Chance genutzt, ihr mehr von Gott zu erzählen. Wir haben sie nicht in eine Kirchengemeinde eingeladen oder sie ermutigt, in den Gottesdienst zu gehen, bis der Wunsch von ihr aus kam. Ein Jahr, nachdem wir sie das erste Mal getroffen haben, hat sie Jesus zum König ihres Lebens gemacht und sich taufen lassen. Parallel dazu haben wir weiter andere Leute, die wir zu Jesus geführt haben, betreut, ihre Fragen beantwortet, weil sie noch jung im Glauben waren. Wir haben für sie gebetet und gleichzeitig auch schon in neue Menschen, die Jesus noch nicht kennen, investiert und mit ihnen Zeit verbracht. Ich denke, das ist Jüngermachen. Der erste Schritt ist immer Beziehungen mit Nichtchristen bauen. Wir müssen bewusst Zeit da rein investieren, gute und echte Freundschaften mit Menschen aufzubauen, die Jesus noch nicht kennen. In meinem Leben waren es oft Mitschüler oder Kollegen. Aber es war nie, dass das meine Missionsobjekte waren, sondern daraus sind echte Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Und dann fangen wir an, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und das passiert immer, denke ich, mehrspurig oder zumindest mal zweispurig. Das eine ist durch unser Leben und das andere ist durch unsere Worte. Allein durch unser Leben, sag ich mal so, werden sie das Evangelium nicht verstehen. An unserem Leben sollen sie merken, dass wir anders sind und ins Nachfragen kommen, aber wir müssen auch bereit sein, ihnen das Evangelium erklären zu können mit Worten. Und wenn sie dann Jesus kennenlernen, gilt es, sie weiter zu begleiten und ihren jungen Glauben zu stärken und die vielen Fragen, die dann anstehen, wenn möglich, zu beantworten. Zum Abschluss dieser Predigt will ich noch ein paar ganz praktische Tipps geben, von denen ich denke, dass sie auf biblischen Prinzipien beruhen, die sich in meinem Leben als sehr hilfreich fürs Menschenfischen erwiesen haben. Ein erster guter Schritt ist, sich hinzusetzen und eine Liste zu schreiben von den Menschen im eigenen Umfeld, von Familie, Kollegen, Freunde. Dann am besten eine Handvoll an Menschen auswählen, die Jesus noch nicht kennen, in die man sich mehr investieren will. Das bedeutet für diese Person regelmäßig zu beten, Zeit mit ihnen zu verbringen und Chancen suchen, ihnen von Jesus zu erzählen. Das hilft, fokussiert zu bleiben und den Auftrag nicht zu vergessen. Bei der Auswahl der Personen würde ich gern darauf aufmerksam machen, in wen Jesus sich gerne investiert hat. Jesus war ein Freund der Leute, die als Abschaum der Gesellschaft angesehen wurden. Jesus hat seine Zeit in die Ausgestoßenen, die Außenseiter und die Sünder investiert. Und dabei hat er manchmal sogar alle damaligen kulturellen Tabus gebrochen. Denken wir an die Frau am Brunnen. Jesus hat mit den verhassten Zöllnern gefeiert, die Ausgestoßenen, Aussätzigen geheilt und war sich nicht zu fein, auch den geächteten Prostituierten Wert zuzusprechen. Als Jesus seinen Jünger ausgesandt hat, hat er sie ermutigt, sich in die Leute zu investieren, die offen sind, zuzuhören und nach der Wahrheit zu suchen. Manche Menschen sind von Gott vorbereitet und offen, und bei anderen stößt man mit der Botschaft von Jesus auf taube Ohren. Ich persönlich glaube, es ist okay, die offenen Menschen zu suchen und nicht jahrelang mit denen zu diskutieren, die total abblocken und nichts von Jesus wissen wollen. Vielleicht kommt eine andere Phase in ihrem Leben, wo sie offener sind. Der nächste Punkt ist Zeuge sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist ein Schlüsselvers für mich im Bereich Menschenfischen. Dort steht, Jesus sagt es zu seinen Jüngern, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ich habe eine erleichternde Botschaft. Jesus stellt nicht den Anspruch an uns, die Antwort auf jede Frage zu haben. Von diesem Anspruch können wir uns frei machen. Jesus hat uns gerufen, Zeugen zu sein. Ein Zeuge muss nicht Theologie studiert haben. Ein Zeuge berichtet einfach von dem, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Wir sind einfach nur gerufen, davon zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Das hat meistens sehr viel mehr Effekt auf ein anderes Leben, als die Antwort auf jede Frage zu haben. Wenn wir erzählen, wie Gott uns frei gemacht hat von Ängsten, wie er uns vielleicht übernatürlich geheilt hat oder wie er unsere Familie wieder geheilt hat, das berührt die Leute und das können sie nicht wegdiskutieren, weil wir haben das erlebt. Zeugnisse sind oft gerade besonders kraftvoll, weil viele Leute mit ähnlichen Problemen kämpfen. Wer früher mit Minderwertigkeitsgefühlen gekämpft hat und durch Jesus davon frei wurde, der hat eine Botschaft, die diese Welt ganz dringend braucht, weil so unglaublich viele Menschen mit ihrem Selbstwert kämpfen. Wenn wir erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, dann hat das Kraft. Dabei müssen wir authentisch bleiben, uns nicht verstellen oder Zeugnisse erfinden. Meine Überzeugung ist, dass jeder Jesus-Nachfolger den Kern seines Glaubens in einer Minute zusammenfassen können sollte und ein Zeugnis immer parat haben sollte. So, dass wenn wir eine Chance haben, von Jesus erzählen, dass wir dann nicht überlegen, was erzähle ich jetzt eigentlich oder rumstottern, sondern dass wir dann bereit sind zu erzählen, was wir eigentlich wirklich glauben. Wem das schwerfällt, den ermutige ich, sich einen anderen Christen zu suchen und mit ihm zusammen zu üben, das Evangelium in einer Minute zu erklären. Sehr gerne stehe ich da auch zur Verfügung oder ich denke auch viele andere hier in der Gemeinde. Es gibt viele unterschiedliche Wege, das Evangelium zu erklären, auch wenn die Botschaft dieselbe ist. Es gibt verschiedene Arten und Weisen und es hilft oft, sich einen Weg auszusuchen und den mehrfach zu erzählen, sodass er im Kopf hängen bleibt. Aber die Frage ist, wie bekommt man überhaupt eine Chance, die Botschaft weiterzugeben? Meine Erfahrung sagt, dass die meisten Leute nicht gerne am Frühstückstisch gefragt werden, sag mal, hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, wie du der dir bevorstehenden Ewigkeit voller Leid und ohne Gott entgehen willst? Ich hätte ein Angebot für dich. Das könnte auf Missverständnisse stoßen. Ich liebe es, Menschen die Chance zu geben, nachzufragen, was mir die Einladung gibt, mehr zu erzählen, indem ich bestimmte unerwartete Aussagen in meine Sätze einbaue. Zum Beispiel habe ich in meiner Pflegeausbildung, wurde ich sehr oft gefragt, und wo willst du später arbeiten nach der Ausbildung? Meine Antwort war immer, ich will ins Ausland gehen, Menschen von Jesus erzählen. Fertig. Das hat den Leuten die Chance gegeben, nachzufragen, oder Jesus, will ich nicht drüber reden. 80% aller Leute haben nachgefragt, erzähl mehr darüber, verstehe ich nicht, was meinst du damit? Und ich konnte mit Hunderten von Leuten konnte ich das Evangelium erklären, einfach weil ich diese kleine Aussage da eingepackt habe, die Leute ins Nachfragen gebracht hat. Jeder muss da seinen eigenen Ansatzpunkt finden. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir Worte verwenden, die Leute verstehen. Worte wie heilig, Sünde und Sühneopfer versteht heute kein Mensch in der Welt mehr draußen, der keinen kirchlichen Hintergrund hat. Stattdessen kann man sagen, dass Gott vollkommen gut ist, wir Schuld auf uns geladen haben, dadurch von ihm getrennt sind, er aber am Kreuz die Strafe, die wir verdienen, stellvertretend auf sich genommen hat. Lasst uns doch so sprechen, dass die Menschen uns verstehen. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass der Schlüsselort für Jüngerschaft nicht die Kirche ist, sondern unsere Wohnung. Die wenigsten meiner nichtchristlichen Freunde kommen gerne in die Kirche. Ich denke, wenn ich sie einlade, in die Kirche zu einer Veranstaltung zu kommen, dann gleicht das in ihren Ohren so ein bisschen der Einladung, mit mir Fußpilz zu teilen. Aber es ist eine komplett andere Sache, denke ich, in ihren Ohren, wenn ich sage, heute Abend treffe ich mich mit ein paar Freunden bei mir zu Hause, wir essen zusammen Abend und danach wollen wir ein bisschen über Gott und die Welt reden und in der Bibel lesen. Hast du Lust zu kommen? Das ist so viel natürlicher und es schwingt nicht dieses Gefühl, Hilfe, der will mich bekehren mit. Mein letzter Punkt von dieser Predigt ist die Rolle von Gebet in dem Ganzen. Und ich glaube, wir können das Gebet gar nicht überbewerten. Um die Notwendigkeit von Gebet zu verstehen, müssen wir uns den letzten Bibelvers angucken, 2. Korinther 4, Vers 4. Dort heißt es, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Dieser Vers sagt, egal wie perfekt wir die Botschaft von Jesus erklären, unser Gegenüber kann sie nicht verstehen, weil der Feind die Gedanken der Menschen, die Jesus nicht kennen, verblendet hat. Das Evangelium macht keinen Sinn für sie. Aber durch Gebet können wir Gott bitten, diese Verblendung wegzunehmen Und dadurch wird die Person erst fähig, das Evangelium zu verstehen und muss sich dann noch dafür oder dagegen entscheiden. Ich glaube, ohne Gebet werden wir keine Frucht bringen. Wir müssen für geöffnete Augen beten, so wie auch Paulus immer wieder dieses Gebetsanliegen in seinen Briefen genannt hat. Gebet ist fundamental wichtig. Und damit will ich enden mit einer Bitte an die ältere Generation. Ich glaube, wir, die jüngere Generation, wir brauchen ganz dringend die Gebete der älteren Generation. Diese Welt ist so schnelllebig geworden und es gibt so viele Ablenkungen, dass ganz viele junge Christen, so wie ich das mitbekomme, es gar nicht mehr schaffen, zur Ruhe zu kommen und im Gebet Dinge freizukämpfen und freizusetzen. Ich befürchte, wir als junge Generation sind dabei, das ernstliche und ausdauernde Gebet zu verlernen. Und das wäre ein unersetzlicher Verlust. Bitte betet für uns, dass wir lernen zu beten und dieser verlorenen Welt von Jesus zu erzählen. Zum Schluss habe ich einen Videoclip mitgebracht, 2 Minuten. Genau, als Abschluss dieser Predigt.